Herzlich willkommen, Servus, schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Gerlinde Kreutl und ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Podcast-Reihe ISS Truppenbesuch. ISS ist natürlich nicht die internationale Raumstation, sondern das ISS, Institut für Sicherheit und Strategie in München. Und der ISS Truppenbesuch ist eine kleine, feine, abgeschlossene Podcast-Reihe, die sich mit Bundeswehrthemen beschäftigt und auf die Bereiche der Bundeswehr schaut, die ansonsten nicht im Mittelpunkt stehen. Ich danke für Ihr Interesse, freue mich, dass Sie dabei sind und wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Folge 2: Besuch bei Dr. Dirk Ackermann, leitender Militärdekan am Evangelischen Kirchenamt der Bundeswehr in Berlin. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe heute Gelegenheit, mit Dr. Dirk Ackermann zu sprechen. Er ist leitender Militärdekan am Evangelischen Kirchenamt der Bundeswehr in Berlin. Und ich freue mich riesig, dass Dirk Ackermann Zeit für uns hat, um über Militärseelsorge, Friedensethik und alles, was damit zusammenhängt, zu sprechen. Lieber Dirk, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Gerlinde, gerne bin ich dabei.
Eine kleine Erklärung vorneweg. Dirk Ackermann und ich kennen uns aus der gemeinsamen Vorstandsarbeit im Freundeskreis der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, der BAKS in Berlin. Und wir duzen uns seit vielen Jahren, das behalten wir natürlich auch heute hier so bei. Lieber Dirk, ich erinnere mich gerne an deine Vorstandssitzungen im Freundeskreis, weil du eigentlich immer ein Segenswort auf den Lippen hattest. Hast auch für uns heute einen guten Wunsch parat, damit diese Podcastaufnahme gut gelingt.
Gelassen bleiben und ein wenig Gott vertrauen haben, bringt uns durch die Zeit.
Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Dirk, ich würde gerne mit einer persönlichen Frage beginnen. Wenn man Theologe wird, wenn man Pastor wird, wenn man sich viel mit dem Glauben und dem Frieden beschäftigt, wie kommt man da ausgerechnet zur Militärseelsorge?
Ich war Gemeindepastor in Kiel an einem Marinestandort und habe viel mit jungen Menschen in der Gemeinde zu tun gehabt. Und wurde deswegen gefragt, Militärseelsorge zu machen. Ich hatte Lust an Arbeit mit jungen Männern in der Ausbildung und wollte gerne über die ethische Dimension des Soldatenberufs mit den Soldatinnen und Soldaten nachdenken. Deswegen bin ich gerne erstmal zur Marine gegangen als Militärgeistlicher in Kiel. Und dann hat es sich weiter ergeben, dass ich dabei geblieben bin, je länger, je lieber. Eine wunderbar erfüllende Aufgabe, die ich nicht grüßen möchte.
Sei doch bitte so nett und erklär uns noch, wie die Militärseelsorge aufgebaut ist. Also wie viele Leute arbeiten in dem Bereich und wie schaut es strukturell aus?
Militärseelsorge ist teilkirchliche Arbeit und steht unter Aufsicht der Kirche. Also mein Boss ist erstmal der evangelische Militärbischof. Aber der Staat trägt die Finanzen und sorgt für die Organisation. Deswegen habe ich noch einen zweiten Hut auf, das ist der staatliche Hut. Der Staat hat sich drei Kooperationspartner für die Militärseelsorge gesucht. Das eine ist die römisch-katholische Kirche, das zweite ist die evangelische Kirche in Deutschland und das dritte ist der Zentralrat der Juden. Wir haben ungefähr 100 Geistliche, evangelisch, 75 katholisch, 10 jüdisch. Sind aufgebaut durch jeweils leitende Geistliche, eben die beiden Militärbischöfe und der Militärbundesrabbiner. Dann gibt es Oberbehörden und Mittelbehörden und dann die Militärpfarrer und Pfarrerinnen vor Ort.
Sag mal, es gibt mittlerweile doch vermutlich auch muslimische Soldaten. Gibt es da eine seelsorgerische Betreuung?
Es ist insofern gewährleistet, als dass, wenn muslimische Soldatinnen und Soldaten nach seelsorglicher Begleitung fragen, versucht der Disziplinarvorgesetzte, Kontakte zu den Islamgemeinden zu finden und dort Seelsorger zu finden. Künftig soll es so sein, dass der Staat Honorarkräfte einstellt für muslimische Seelsorgerinnen und Seelsorger.
Lass uns jetzt mal ein bisschen auf die Praxis schauen. Ich muss gestehen, ich kann mir relativ wenig vorstellen, wie der Arbeitsalltag in der Militärseelsorge ausschaut. Also wie funktioniert das im tagtäglichen Leben?
Wir haben vier Kernbegriffe identifiziert, die die Arbeit des Militärseelsorgers, der Militärseelsorgerin ausmacht. Begleiten, ermutigen, verkündigen, orientieren. Das eine ist das Begleiten im soldatischen Alltag, in den Einsätzen oder an der NATO-Ostflanke. Wir sind da, wo die Soldatinnen und Soldaten ihren Dienst tun. Das ist einmalig, dass es man so dicht am Dienstalltag der Menschen dran ist in seiner kirchlichen Arbeit. Das zweite, ermutigen. Es betrifft vor allen Dingen die Seelsorge, besonders an Soldatinnen und Soldaten nach belastenden Erfahrungen. Seelsorge an Menschen, die durch den Einsatz bzw. den Dienst besonders belastet sind, ist eines unserer Zielgruppen. Verkündigen, das ist das, was so ein Pastor macht, also Gottesdienste, Taufen, Trauung und leider auch Beerdigung. Das gehört auch zum Dienst der Militärsorge. Und der vierte Begriff, orientieren. Der Soldatenberuf führt ja die Menschen vor besondere ethische Herausforderungen. Und dazu braucht der Soldat, die Soldatin Freiräume, in denen er seinen Beruf ethisch reflektiert. Da bieten wir Militärseelsorgerinnen eine besondere Form des Unterrichtes an, den lebenskundlichen Unterricht. Das macht den Alltag des Militärpfarrers aus. Bei den Soldaten sein, für die Soldaten da sein, ohne Teil der Hierarchie zu sein.
Auf das Thema Orientierung werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Also wie bereitet man sich auf Einsätze vor? Wie bereitet man sich auf einen Beruf vor, der eben alles andere als alltäglich ist? Das war ja lange Zeit auch so eine kuriose Diskussion, dass der Soldatenberuf ein Beruf wie jeder andere sei. Und das ist er nun mal nicht. Ich würde aber zuerst gern fragen, welche Rolle spielt die Militärseelsorge im Verhältnis zur psychologischen Betreuung? Wir erleben ja gerade im zivilen Bereich, dass die Kirchen massiv an Bedeutung verlieren, dass immer weniger Menschen gläubige Mitglieder der Kirche sind. Also wie viel Nachfrage gibt es da nach Militärseelsorge in einem geistlichen Sinn im Verhältnis zum Beispiel zur psychologischen Betreuung von Soldatinnen und Soldaten?
Die Verhältnisbestimmung kann ich dir gar nicht richtig beantworten. Ich kann aber was sagen, wie unser Angebot akzeptiert wird in der Bundeswehr. Da haben wir gerade eine sozialwissenschaftliche Studie herausgebracht und eines der wichtigsten Ergebnisse ist, 91% der Soldatinnen und Soldaten finden es wichtig, dass sie durch Militärseelsorgerinnen und Seelsorger in ihrem Dienst begleitet werden. In den Auslandseinsätzen sind es sogar 96%. Das heißt, die Militärseelsorge findet eine hohe Akzeptanz als unabhängige und besonders vertrauenswürdige Instanz, die zwar nicht Teil der Bundeswehr ist, aber doch in der Bundeswehr verankert ist. An den Standorten ist die kirchliche Bindung zunächst einmal dabei gar nicht so wichtig. Militärseelsorge wird vor allen Dingen als wichtige Unterstützung und Vermittlungsfunktion bei dienstlichen Problemen anerkannt. Da spielt die religiöse Begleitung zunächst einmal explizit keine Rolle. Aber diese Aufgabe wird gerade von Soldatinnen und Soldaten unserer Dienstgradgruppen sehr hoch geschätzt. Beim Auslandseinsatz ist es nochmal etwas anders. Hier spielt auch die explizit religiöse Funktion eine besondere Rolle. Also die Gottesdienste, die Begleitung von Gefallenen, Trauerfeiern, die seelsorglichen Probleme, die auch ja die eigene Existenz bedrohen, da sind wir tatsächlich auch als religiöse Symbolfiguren gefragt. Das Verhältnis zum psychologischen Dienst ist ein sehr gutes. Wir arbeiten eng zusammen mit dem psychologischen Dienst im psychosozialen Netzwerk. Das betrifft vor allen Dingen ein Arbeitsfeld, das sogenannte Arbeitsfeld Seelsorge an einsatzbelasteten Soldaten. Dort arbeiten wir eng mit Psychologinnen und Psychologen zusammen, wie auch mit dem Psychotraumazentrum. Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Psychologen machen Therapie, wir machen Seelsorge. Und nicht umgekehrt. Das hat sich als sehr hilfreich erwiesen. Ich habe selber in meinen Auslandseinsätzen sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Psychologinnen und Psychologen gehabt.
Ich würde gerne noch eine letzte allgemeine Frage anschließen. Wir haben jetzt viel über die Basics der Militärseelsorge gesprochen, also über den Dienst am Menschen, dass man sich um das Wohlbefinden und das Wohlergehen der Soldaten kümmert. Welche Rolle spielt die Militärseelsorge aber eigentlich bei der Diskussion über ethisches Handeln, also letztlich bei Fragen zum Selbstverständnis der Bundeswehr?
Ja, das ist total spannend. Seit Beginn der Bundeswehr wurden die Kirchen gefragt durch die Köpfe der inneren Führung, an erster Stelle Generalleutnant von Baudissin, als Gesprächs- und Kooperationspartner der Bundeswehr in Fragen der Innenbeziehung. Deswegen wurde der lebenskundliche Unterricht eingerichtet, wo den Soldatinnen und Soldaten Freiraum gegeben wird, ihre ethischen Fragen an ihren Soldatenberuf zu reflektieren. Das wird auch gut wahrgenommen. Also allein evangelisch haben wir im letzten Jahr ungefähr 1700 Unterrichte durchgeführt. Daneben gibt es Gespräche, persönliche Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten, mit Disziplinarvorgesetzten. Da geht es nicht nur um Töten oder Sterben, also sozusagen um das Spezielle des Soldatenberufs, darum auch, sondern es geht auch um allgemeine Sinnfragen, das Verhältnis von Familie und Dienst, um besondere Belastungen, die der Soldatenbrief mit sich bringt. Wir müssen ja uns vorstellen, dass die Mitglieder der Streitkräfte viel auf Reise sind. Soweit ich weiß, sind 80% der Generalstabsdienstoffiziere Pendler. Das bedeutet eine besondere Herausforderung für die Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Und da sind wir ein gefragter Ansprechpartner. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit dem Vertrauenspersonenausschuss, mit dem Deutschen Bundeswehrverband, genau über diese ethischen, aber auch dienstlichen Fragen, die die innere Führung betreffen.
Ich würde vorschlagen, gehen wir mal ein bisschen in die Einsatzpraxis rein, um vom Allgemeinen aufs Konkretere, aufs Plastischere zu kommen. Wir erleben jetzt natürlich in der Bundeswehr seit Jahrzehnten einen massiven Veränderungsprozess. Zuerst ging es eben von der Landesbündnisverteidigung hin zu den Auslandseinsätzen und jetzt geht es wieder zurück zu Landes- und Bündnisverteidigung. Ich würde mir vorstellen, Dirk, dass gerade dein Bereich, die Militärseelsorge, eigentlich nie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, out of business war. Weil natürlich gerade bei Auslandseinsätzen die seelischen Belastungen groß sind, auch wenn man nicht in einem großen Krieg steckt. Also wart ihr eigentlich im Gegensatz zu anderen Teilbereichen, zu anderen Fähigkeiten immer gefragt?
Ja, wir sind sehr stark gefragt. Also in den Hochzeiten hatten wir 20% der Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger im Auslandseinsatz im Jahr. Das ist sehr viel und diese Erfahrungen nehmen wir auch mit in die neuen Szenarien. Aber trotzdem müssen wir uns natürlich auf die neuen Szenarien einstellen. Wir überlegen, was ist die Rolle der Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger im Falle von Large-Scale-Operations, inklusive dem Massenanfall von Toten und Verletzten. Das sind massive Herausforderungen, die auf uns zukommen werden als Seelsorgerinnen und Seelsorger. Und wir haben drei Felder identifiziert, wo wir uns besonders jetzt engagieren. Das eine ist die internationale Zusammenarbeit. Wir haben eine strategische Arbeitsgruppe auf NATO-Ebene für die Zusammenarbeit der Militärseelsorge einberufen, weil in den künftigen Szenarien werden immer multinationale Verbände involviert sein. Und deswegen ist es wichtig, gemeinsame Standards von Militärseelsorge zu etablieren, damit wir alle an einem gleichen Strang ziehen, gerade in einer Krisensituation. Das Zweite, da hatte ja vorhin schon berichtet von der Zusammenarbeit mit dem psychologischen Dienst. Bei den Herausforderungen, die gegebenenfalls auf uns zukommen werden, haben wir es mit einer Anzahl von Toten und Verletzten in militärischen Szenarien zu tun, die wir alleine als Militärseelsorge gar nicht bewältigen können. Das Gleiche gilt aber auch für den psychologischen Dienst. Das gilt auch für das Psychotraumazentren und andere Dienste. Das heißt, wir brauchen eine multiprofessionelle Zusammenarbeit im psychosozialen Netzwerk, in der Arbeitsgemeinschaft psychosoziale Unterstützung. Und das Dritte, wenn es zu einem Bündnisfall an der NATO-Ostflanke käme, werden wir mit Schwerpunkt als Militärseelsorge an der NATO-Ostflanke eingesetzt werden. Damit stellt sich aber die Frage, wie die Seelsorge hier in Deutschland gewährleistet werden kann. Also hier haben wir mit den Einrichtungen der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland und auch dem Zentralrat der Juden ein Rahmenkonzept zur Seelsorge und Akutintervention im Spannungs- und Bündnisfall erarbeitet. Das gilt es jetzt zu operationalisieren.
Ich hätte hier gleich eine Nachfrage dazu. Heißt das dann, dass im Notfall zivile Pfarrer und Pastoren in der Militärseelsorge eingesetzt würden, weil man alleine den Bedarf nicht decken kann?
etwas anders. Die werden nicht eingesetzt in der Militärsorge, sondern die tun ihren Dienst in ihren Gemeinden, in den Zentren der psychosozialen Notfallseelsorge und Notfallversorgung auf kommunaler Ebene. Und dort wird es einen Übergabepunkt geben von der militärischen oder muss es einen Übergabepunkt geben von der militärischen zur zivilen Seite, wo die Hinterbliebenen betreut werden, wo die Verwundeten in den zivilen Krankenhäusern betreut werden, wo Flüchtlinge betreut werden, die aus den Kampfgebieten nach Deutschland kommen werden, wo gegebenenfalls auch Kriegsgefangene betreut werden, hier in Deutschland. Die tun ihren Dienst nicht in der Militärsorge, aber tun ihren Dienst als Seelsorgerinnen und Seelsorger. Da wird es also Übergabepunkte geben müssen. So ist es verabredet und so ist es, glaube ich, auch sinnvoll, weil ja nicht alles militärisch gesteuert wird in diesem Fall, sondern eben auch auf zivile Träger und zivile Krisenstäbe übergeben wird.
Das heißt, wir sehen in der Militärseelsorge eigentlich genau das Gleiche wie in anderen Bereichen. Stichwort Drehscheibe Deutschlands. Deutschland würde im Krisenfall zu einem richtigen Knotenpunkt. Und zum Zweiten, man hätte auch in der Militärseelsorge eine ganz enge zivil-militärische Zusammenarbeit.
Ja, nicht umsonst spricht unser Militärbischof von einem geistlichen Operationsplan Deutschland. Das ist ein missverständlicher Begriff, deswegen sprechen wir lieber von einem ökumenischen Rahmenkonzept, Seelsorge und Akutintervention, Entspannungs- und Bündnisfall. Aber genau darum geht es, dass jeder und jede gefragt ist, auch wir als Kirche gefragt sind, welchen Beitrag wir leisten, wenn es zum Bündnis und Verteidigungsfall kommt.
Ich würde gerne nochmal den Bogen herstellen zu den Auslandseinsätzen. Gibt es Lehren aus der Zeit im Bereich der Militärseelsorge, die jetzt auch bleibende Wirkung entfalten, wenn man über Szenarien der Landes- und Bündnisverteidigung nachdenkt?
Ja, also was bleibt, sind die hohen Anforderungen an die Seelsorgerinnen und Seelsorger für Notfallseelsorge und Akutintervention. Das ist was anderes als ein klassisches Seelsorgegespräch im gemeindlichen Kontext. Da gibt es bestimmte Methoden, da haben wir uns eine hohe Kompetenz angeeignet als Militärsorger, wie auch die Notfallseelsorgenden in den zivilen Kirchen. Und diese Erfahrungen nehmen wir mit, die werden wir besonders brauchen. Wir brauchen weiterhin eine enge Zusammenarbeit im psychosozialen Netzwerk, die aber darüber hinaus auch im zivilen Bereich mit den psychosozialen Netzwerken auf kommunaler Ebene. Das Dritte ist, glaube ich, dass wir jeden Einsatz und jede militärische Aktion tatsächlich auch friedensethisch begleiten und reflektieren müssen. Das stellen wir gerade fest in der Nachbereitung des Afghanistan-Einsatzes. Es darf nicht der Eindruck entstehen und es darf auch nicht so sein, dass politische Entscheidungen getroffen werden auf Kosten von Seelen, von Leib und Seele von Soldatinnen und Soldaten für Ziele, die nicht verwirklichbar sind. Sind politische Ziele realistisch zu erreichen mit Streitkräften oder bedarf es da ganz anderer Elemente einer Gesamtstrategie? Diese kritischen Fragen stellen wir als Militärsorge, haben sie gestellt und werden sie auch künftig stellen zum Wohle der Soldatinnen und Soldaten.
Das finde ich ist ein wirklich interessanter Punkt. Von außen hat man nämlich schon manchmal den Eindruck, als ob politisches Handeln und auch politische Fehlschläge, strategieloses Handeln, oftmals absolut folgenlos bliebe. Insofern finde ich es interessant zu hören, dass auch ihr aus dem Bereich der Militärseelsorge anmahnt, dass es strategisches Handeln braucht. Und damit geht es eben nicht nur um die politische Klugheit von Einsätzen, sondern auch um die Fürsorgepflicht, die die Politik denjenigen gegenüber hat, die sie in den Einsatz schickt. Was ist dein Eindruck? Wird das gehört? Wird das selbstkritisch reflektiert?
Ja, also zum einen wird das gehört und wird immer wieder gehört. Gerade im Nachhinein zum Afghanistan-Einsatz hat es eine kirchliche Arbeitsgruppe gegeben, wo auch Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger mitgearbeitet haben. Eine Evaluation des Afghanistan-Einsatzes, eine kritische Evaluation. Dieses Papier haben wir der Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag Herrn Müller, dem Vorsitzenden, übergeben. Und dort wird ja auch weiter daran gearbeitet, diese Sachen kritisch aufzuarbeiten. Das ist notwendig aus Sicht der Militärsorge, weil es geht um Menschen, die Leib und Seele in diesen Einsätzen einbringen. Und das hat auch Opfer zur Folge. Und deswegen muss Verantwortungspolitik gemacht werden, immer mit einer Gesamtstrategie. Hier werden wir nicht nachlassen, da die kritischen Nachfragen zu stellen.
Reden wir mal über die friedensethische Dimension. Das wäre so ein nächster Themenkomplex, über den ich gern mit dir sprechen würde. Die evangelische Kirche in Deutschland hat ja gerade eine neue Friedensdenkschrift veröffentlicht. Und das ist natürlich auch so ein Spiegel unserer Zeit. Die Sicherheitslage ändert sich, die Bundeswehr ändert sich, die Gesellschaft muss sich anpassen und auch die Kirchen müssen darüber nachdenken, was diese neue Lage für sie bedeutet und auch für die Friedensethik bedeutet. Kannst du mal skizzieren, was die Kernaussagen dieser Friedensdenkschrift der EKD von 2025 sind?
Ja, sehr gerne. Darf ich einen Vorsatz noch machen? Also die evangelische Friedensethik musste sich nicht erst bei 22 weiterentwickeln, sondern wir haben schon sehr früh auch als Militärsorge daran gearbeitet, von der Friedensdenkschrift von 2007 weitere Prozesse in Gang zu bringen, um die Friedensethik weiterzudenken. Der Afghanistan-Einsatz war eben noch nicht ausführlich reflektiert in der Friedensdenkschrift von 2007. Dazu haben wir eigene Arbeitsgruppen gemacht. All diese Ergebnisse sind auch in die neue Friedensdenkschrift eingeflossen. Was ist die Kernaussage? Die Kernaussage gibt schon der Titel Welt in Unordnung, gerechter Friede im Blick. Das heißt, die Welt ist in Unordnung, so unsere Analyse, aber als Christinnen und Christen behalten wir das Leitbild vom gerechten Frieden im Blick. Ein bisschen genauer vielleicht. Also die Analyse, die Welt ist in Unordnung. Das bedarf eigentlich jetzt in unserem Kontext kaum noch der Erläuterung, trotzdem ein paar Stichworte. Die Grundkoordinaten einer internationalen Friedensordnung als Rechtsordnung sind massiv in Frage gestellt worden. Wir erleben stattdessen an vielen Orten der Welt, nicht nur in der Ukraine, eine ungeheure Wucht des Tötens. Die Grenze zwischen Krieg und Frieden verschwimmt durch die hybride Kriegführung, aber auch durch den internationalen Terrorismus. Und an die Stelle der Herrschaft des Rechts droht das Recht des Stärkeren zu treten. Soweit die Analyse. Dennoch halten wir als Christinnen und Christen am Leitbild vom gerechten Frieden fest. Was ist der gerechte Friede? Zunächst einmal ist Friede mehr als die Abwesenheit von Krieg. Es ist ein Prozess, wo Leben in Freiheit gefördert, Ungleichheiten abgebaut und mit Pluralität Friedensfahrrad umgegangen wird. Dass aber solche Prozesse gelingt, also Förderung von Freiheit, Abbau von Ungleichheiten, friedensfordernder Umgang mit Pluralität, dass solche Prozesse gelingen, dafür ist grundlegend, dass Menschen vor Gewalt geschützt werden. Und hier liegt die oberste Aufgabe von Staat und Gesellschaft. Das ist ein wesentlicher Neufokussierung der evangelischen Friedensethik. Daher stellen wir vor allem die Frage, wie der Schutz vor Gewalt gewährleistet werden kann. Und darüber denken wir in der Denkschrift nach. Dabei ist wichtig, wir schaffen keine Gewissheit, sondern wir wollen das Gewissen schärfen. Denn die Sicherheitslage ist komplex und entsprechend der Komplexität müssen die Antworten abgewogen und komplex ausfallen. Wir mahnen vor einfacher Antwort.
Entschuldige, ich hake hier mal ganz kurz ein. Das mit den einfachen Antworten, das ist ja wirklich so ein Punkt. Man hätte auch befürchten können, dass eine friedensethische Denkschrift sehr stark auf die Illegitimität von Gewalt zielt und das recht eindimensional formuliert. Aber das sieht man in diesem Dokument ja gerade nicht. Und das würde ich gerne nochmal explizit aufgreifen. Da ist zum Beispiel die Rede von unauflösbaren Dilemmata. Also etwa Atomwaffen sind verwerflich, weil sie einem gerechten Frieden völlig widersprechen. Aber auf der anderen Seite sind sie vielleicht auch notwendig, weil die Welt nun mal so ist, wie sie ist. Gewalt ist natürlich auch verwerflich, aber manchmal dann eben auch notwendig, um zu schützen. Ich frage mich, was daraus folgt. Also welche Schlussfolgerungen kann man ziehen? dass man die eigene Urteilsfähigkeit schärfen muss?
Ja, aber nicht alles ist ein Dilemma, sondern man muss Güte abwägen. Man muss gucken, welches Gut am schwersten liegt. Und in der Frage, die du jetzt ansprichst, in der Frage des Besitzes von Atomwaffen, sind wir tatsächlich in einer Dilemmasituation, also entscheiden zwischen schlecht und schlecht. Schlecht, einerseits sind Atomwaffen friedensethisch nicht zu rechtfertigen, weil sie unterscheiden nicht zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten und sind in ihrer Wirkung nicht auf den militärischen Einsatz begrenzt. Schlecht aber auf der anderen Seite auch, weil der einseitige Verzicht auf Nuklearwaffen einen Staat zu einem potenziellen Angriffsziel einer Nuklearmacht macht. Siehe Ukraine. Damit kommt aber der Staat seiner obersten Pflicht nicht nach, seine Bürgerinnen und Bürger vor Gewalt zu schützen. Das heißt, wir haben eine Wahl zwischen schlecht und schlecht. Da liegt ein Dilemma vor. Was folgt daraus? Meines Erachtens dreierlei. Erstens, wir können keine eindeutig ethisch begründeten Vorgaben geben. Das Dilemma ist eben ein Dilemma. Das zweite, die Volksvertreter aber müssen eine ethische Abwägung vornehmen und müssen eine Entscheidung treffen. Und deswegen müssen wir diesen Volksvertreterinnen und Volksvertretern zur Seite stehen. Das dritte, in diesem Fall ist langfristig anzustreben eine globale gemeinsame Strategie der nuklearen Abrüstung. An solchen Lösungen muss gearbeitet werden, trotz des Eingeständnisses, dass die Abschaffung von Nuklearwaffen politisch nicht realistisch ist. Das ist sozusagen wirklich eine Dilemmasituation. Das ist anders zum Beispiel bei Fragen der Waffenlieferung. Da ist es eine Güterabwägung, wo man gucken muss, dient die Lieferung von Waffen für einen widerrechtlich angegriffenen Staat tatsächlich der Verteidigung des Staates oder schafft es nur eine Eskalation der Gewalt? Da bedarf es einer Güterabwägung, die je und je entschieden werden muss. Das ist aber kein Dilemma. Also dabei ist es keine Wahl zwischen schlecht und schlechtes, sondern zwischen weniger schlecht und schlecht.
Vielen Dank für die Differenzierung. Das bringt mich jetzt natürlich gleich zur nächsten Frage. Du hast ja jetzt sehr schön beschrieben, dass Güterabwägung eigentlich immer Teil des politischen Entscheidungsprozesses ist. Und ich frage mich, welche Rolle und welchen Einfluss glaubst du besitzen solche friedensethischen Überlegungen im praktischen Entscheidungsprozess? Wird das explizit thematisiert? Werdet ihr explizit gefragt als Theologen?
Also meine Erfahrung ist, dass politisch Verantwortliche uns als Kirche fragen, was sagt ihr zu diesen Fragen unserer Zeit? Der Bundesaußenminister hat bei der Vorstellung der Friedensdienstschrift hier in Berlin nochmal das deutlich gesagt, wir brauchen die kirchliche Begleitung und Orientierung in diesen Fragen als Christinnen und Christen. Das heißt, wir werden gefragt als Kirche und dann müssen wir Antworten geben oder Abwägungen jedenfalls zur Verfügung stellen. Das versuchen wir in dieser Denkschrift.
Jetzt habe ich noch eine provokante Frage an dich. Man wirft den Kirchen ja so eine gewisse Zeitgeistigkeit vor, dass sie sich sehr stark an den Trends, den Moden der Zeit orientiert haben in den letzten Jahren, dass sie in ihren Positionierungen eben sehr stark auf einen progressiven Zug aufgesprungen sind und damit in gewisser Weise die zeitlose Kompassfunktion verloren haben. Jetzt, da man mit Fragen von Krieg und Frieden konfrontiert ist, siehst du da eine Besinnung auf diese sehr grundsätzliche, elementare Kompassfunktion oder findest du meine Kritik überzogen?
Also die Kirche, die evangelische, ich kann ja nur für die evangelische Kirche in Deutschland reden, oder nicht mal das, sondern meine Sicht auf das, was ich in der evangelischen Kirche in Deutschland wahrnehme. Die evangelische Kirche folgt insofern dem Zeitgeist, als dass sie sich den aktuellen Fragen der Gesellschaft zu unserer Zeit annimmt. Wenn das Zeitgeist ist, dann ja, ist das so, weil wir wollen Antworten auf die Fragen unserer Zeit geben. Oder wollen nach Antworten suchen auf die Fragen unserer Zeit. Das bedeutet nicht, dass wir jeder Mode hinterherlaufen, sondern Das ist ja die Lehre, die wir als evangelische Kirche in der Nazizeit, nach den Erfahrungen der Nazizeit gemacht haben. Die Lehre ist, wir wollen nicht noch einmal einem Unrechtsstaat ohne Stimme zusehen, sondern wollen unsere Stimme erheben, da wo wir den Staat und die Gesellschaft in Verantwortung sehen. Wollen auf Missstände hinweisen, wollen Empfehlungen geben. Das ist die Lehre aus den Erfahrungen in der Nazizeit. Das heißt, wenn die evangelische Kirche zu Fragen der Zeit Stellung nimmt, muss sie sich zum einen an der Realität orientieren, das ist mein Maßstab, aber andererseits natürlich auch an dem Evangelium von Jesus Christus. Dieses Evangelium gilt es, auf die jeweiligen Herausforderungen hin auszulegen. Das gelingt mal mir, mal schlechter. In der Friedensdeckschrift haben wir versucht, eine Form von wirklichkeitsgesättigter Friedensethik zu formulieren. Das heißt, die Wirklichkeit wahrzunehmen, so wie sie ist, in aller Vorläufigkeit und auf diese Vorläufigkeit auch hinzuweisen im menschlichen Handeln, aber gleichzeitig Gewissen zu schärfen und Mut zu machen zu politischen Entscheidungen, die ethisch reflektiert sind.
Stichwort ethische Reflexion, da würde ich gerne noch einmal beim Beginn unseres Gespräches anknüpfen. Wenn man die klassische Militärseelsorge nimmt, dann habt ihr jetzt sicher ganz viele Aufgaben an der Hand. Also überall wird über eine potenzielle Wehrpflicht gesprochen, überall wird über einen potenziellen Bündnisfall gesprochen, überall wird über einen möglichen Einsatz in östlichen Europa gesprochen. Welche Fragen werden von Seiten der Soldaten an die Militärseelsorge gestellt? Und wie geht man um mit solch schwierigen Fragen von Krieg und Frieden? Ich meine, wie bereitet man Soldaten darauf vor, dass sie vielleicht töten müssen oder dass sie vielleicht sterben werden?
Also ich erlebe es so, dass Soldatinnen und Soldaten sehr genau wissen, worauf sie sich vorbereiten. Das ist kein neues Thema. So ein scharfe Ende des Soldatenrufes, so mein Erleben in den letzten Jahren, ist den Soldatinnen und Soldaten sehr, sehr deutlich vor Augen. Das heißt, die Fragen werden gestellt und wir begleiten die Soldatinnen und Soldaten auf ihrem Weg, diese Fragen auch zu beantworten. Und ich habe ja darauf hingewiesen, bei der sozialwissenschaftlichen Studie ist ja auffällig, dass 96%, also mehr Soldatinnen und Soldaten, es wichtig finden, dass ein Militärseelsorger sie begleitet in den militärischen Szenarien und dass gerade da in diesen Kontexten unsere religiöse Kompetenz besonders wahr und ernst genommen wird. Soldaten wollen begleitet werden in diesen extremen Lagen. Das ist für sie entscheidend. Also eine der wichtigsten Erfahrungen war es für mich, Soldatinnen und Soldaten zu begleiten, gerade dann, wenn Kameradinnen und Kameraden im Einsatz ums Leben gekommen sind. Da sind wir gefragt, da sind wir auch sprachfähig, sage ich mal, in aller Unbescheidenheit. Und selbst dann insofern sprachfähig, dass wir unsere Sprachlosigkeit und die Sprachlosigkeit anderer angesichts des Verlustes von Leben zur Sprache bringen. Da sind wir gefragt in unserer Kernkompetenz und das machen wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger.
Noch eine Frage auf die Ukraine bezogen. Das, was du jetzt eben beschreibst, ist natürlich in der Ukraine tagtäglich gefordert. Und in anderen Teilbereichen der Bundeswehr, also beispielsweise im Sanitätsdienst, gibt es natürlich auch viel Unterstützung für die Ukraine. Gibt es das im Bereich der Militärseelsorge auch?
Ganz konkret, wir finanzieren als evangelische Seelsorge in der Bundeswehr Recreation-Seminare für ukrainische Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger und ihre Familien, wenn sie gerade nicht im Einsatz sind. Es ist einfach ganz wichtig, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger und die Familien einfach mal ein Himmel erleben, wo sie nicht furchtvoll nach oben gucken müssen, ob wieder Bomben geschmissen werden oder Drohnen fliegen. Und dass sie einen Freiraum erleben, wo sie sich erholen können und, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Seele baumeln lassen können und wieder Freiräume entdecken für ihr Leben. Das finanzieren wir, da begleiten wir sie auch. Wir haben enge Kontakte mit ukrainischen Militärsorgerinnen und Militärsorger. Teilweise waren die auch in Deutschland ausgebildet. Da unterstützen wir als Seelsorger auch von deutscher Seite aus.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über den gerechten Frieden gesprochen, der auch in der Denkschrift der EKD als Zielsetzung verwendet wird. Der gerechte Friede, der in der Welt, wie wir sie heute erleben, leider sehr weit entfernt scheint. Ich würde gern zum Abschluss des Gelassenheitsgebets des Theologen Reinhold Niebuhr zitieren. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wenn man also das Ziel des gerechten Friedens im Blick hat, lieber Dirk, was machst du aus dem Gelassenheitsgebet? Welche Dinge kann man ändern? Welche Dinge kann man nicht ändern?
Also, hier werde ich ja jetzt wirklich auch als gläubiger Christ gefragt. Und da greift mir der Niebuhr ehrlicherweise zu kurz. Weil ich glaube ja, dass der gerechte Friede allein von Gott herkommen kann und all unser Handeln, menschliches Handeln, immer im Vorläufigen und unfertig bleibt. Und deswegen setze ich mal ein anderes Wort eines anderen Theologen dagegen, wenn du erlaubst. Der heißt Karl Barth, das ist sozusagen einer der großen Theologen des 20. Jahrhunderts. Und der hat folgenden Satz oder folgendes Wort gesagt. Ja, die Welt ist dunkel und ich ergänze, sie ist in Unordnung. Nur ja nicht die Ohren hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt mich nicht fallen, kein einzigen von uns. Es wird regiert. Auf diesem Satz, der begleitet mich durch diese stürmischen Zeiten, der gibt mir die Gelassenheit, ohne die Realität aus den Augen zu verlieren, weil ich weiß, da gibt es jemanden, der die Welt lenkt und uns nicht fallen lässt.
Da sind wir nun direkt wieder beim Anfang des Gesprächs, beim Gottvertrauen.
Ja, ich glaube, ohne Gottvertrauen, also für mich als Christ ist das der tragende Grund meines Lebens. Und der lässt mich hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, trotz der düsteren Wolken, die wir am Horizont sehen oder nicht nur am Horizont sehen, sondern die wir direkt über uns sehen. Ich bin da ganz gewiss, dass Gott uns auch durch diese Zeit tragen wird.
Lieber Dirk, ganz herzlichen Dank. Es war wunderbar, dass du Zeit für das Gespräch hattest. Und liebe Zuhörer, schön, dass Sie mit dabei waren. Ich danke für Ihr Interesse am Gespräch mit Dr. Dirk Ackermann, leitender Militärdekan am Evangelischen Kirchenamt der Bundeswehr in Berlin. Ganz herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank auch dir, Gerlinde. Gott behüten.
Bis zum nächsten Mal.